Wie Sie sehen werden, ist die Predigt sehr in Harmonie zur Kurzpredigt, obwohl weder Herr Moore noch ich genau gewusst haben, worum es gehen wird, zumindest nicht in dem Augenblick, als ich die Predigt vorbereitet habe. Und sie steht auch im Zusammenhang mit der Einleitung, sagen wir mal, mit dem Artikel von Michael Link, der ja auch veröffentlicht worden ist, mit dem Titel »Handeln Sie jetzt, zögern Sie nicht«. Und der ist auch auf der Webseite, der deutschen Webseite zu lesen, auf den werde ich nachher noch eingehen. Aber es geht mir heute darum, dass wir manchmal Probleme vor uns hinausschieben. Anstelle sie anzupacken, anstelle sie wirklich auch bewältigen zu wollen, ist man sehr gerne dabei, sie zu ignorieren, zu vielleicht rechtfertigen, sich so wie der sprichwörtliche Strauß zu verhalten, der dann den Kopf in den Sand steckt und meint, dadurch gingen die Probleme weg. Vor vielen Jahren, als ich noch in Ramona lebte, Ramona eine kleine Stadt, so ungefähr eine halbe Stunde von Escondido entfernt, wo ich heute lebe, als ich da zur Arbeit fuhr, da sah ich ein Schild an einem Gartenzaun angebracht. Und auf diesem Schild stand, Sally, komm nach Hause, ich liebe dich. Und auf meiner Fahrt zur Arbeit hin konnte ich mich irgendwie von diesem Schild nicht geistlich gesehen entfernen. Habe mich dann gefragt, ja, wer war Sally, keine Ahnung, was ist da geschehen? Warum ist diese Person mit dem Namen Sally weggelaufen? Und warum, ich nehme an, die Eltern, haben sie auf diese mögliche Art und Weise aufgefordert, zurückzukommen. Was war so bedeutsam, was war so schrecklich im Leben von Sally, dass sie meinte, ich denke, Sally war eine Frau, eine junge Dame, denke ich mal, dass sie meinte, weglaufen zu müssen, von den Problemen weglaufen zu müssen, ohne sie anzupacken, ohne sie zu konfrontieren. Sie meinte wohl, sie könne diese Probleme nicht bewältigen. Sind wir manchmal so? Denken wir manchmal so? Meinen wir manchmal, wir müssten von unseren Problemen weglaufen, anstelle dass man sie konfrontiert, anstelle dass man, wie es so schön heißt, den Stier bei den Hörnern packt und versucht, alles ins Reine zu bringen. Nun, einige meinen, ja, das könnte mir nicht passieren. Ich bin ja jemand, der sofort alles dies in die Wege leistet oder in die Wege leitet, aber es ist eine menschliche Tendenz, dies zu tun. Und wenn wir es tun, dann haben wir immer eine gewisse Rechtfertigung, warum wir es tun, warum wir jetzt nicht irgendwie hier eingreifen brauchen. Aber heute möchte ich ein wenig mit Ihnen dies ehrlich besprechen und auch sehen, wie Gott diese Dinge ansieht. Gibt es wirklich Rechtfertigung dafür wegzulaufen, dafür die Probleme nicht anzupacken? Wissen Sie, wie so oft begann alles im Garten Eden. Nun, viele, die glauben gar nicht einmal, dass es diesen Garten Eden überhaupt gab, dass Gott überhaupt Adam und Eva erschaffen hat, die glauben an eine Evolutionsidee, nicht wahr? Da hat sich alles so aus einer Ursuppe entwickelt, so ganz zufällig, ohne irgendwelche göttliche Einwirkung. Aber die Bibel sagt klar und deutlich, dass Gott den Menschen erschaffen hat. Und die Bibel sagt aber auch, dass der Mensch sich schon sehr früh gegen Gott entschieden hat. Und wir lesen darum und darüber in 1. Mose Kapitel 3. Denn Gott hatte Adam und Eva befohlen, von einem gewissen Baum nicht zu essen, dem sogenannten Baum der Erkenntnis, des Guten und Bösen. Aber wie wir wissen, hat Satan sie beeinflusst, doch zu tun, zumindest Eva, und Adam hat dann der Eva Folge geleistet. Aber in 1. Mose Kapitel 3, angefangen Vers 8, da lesen wir, sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, und ich lese von der neuen Lutherbibel 2009. Sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten umherging, als der Tag kühl geworden war, und da versteckten sich Adam und seine Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Sie hatten von dem Baum der Erkenntnis gegessen, sie gewahrten nun, dass sie nackt waren, natürlich wussten sie das vorher auch schon, aber sie es zuvor hatten sich nicht darum geschämt. Aber jetzt kam die Scham. Jetzt kam die Idee, oh, das ist verkehrt, das ist falsch. Man muss sich da jetzt verstecken. Es geht um den Intimbereich der Ehe, natürlich. Die versteckten sich. Die machten sich zunächst einmal Schürze. Sie schämten sich ihrer Nacktheit und sie versteckten sich. Vers 9. Und Gott, der Herr, rief Adam und sagte zu ihm, wo bist du? Und er sagte, Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Ich fürchtete mich vor Gott und ich versteckte mich vor Gott. Und er sagte, Vers 11, ja, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Mit anderen Worten, dass es schamvoll ist. Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir gebot, du sollst davon nicht essen? Und da sagte Adam, die Frau, die du mir gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und da sagte Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Sie hatten gesündigt. Sie hatten das Gebot Gottes übertreten. Sie wussten das jetzt. Und jetzt waren sie nicht nur beschämt, sie haben sich gefürchtet. Sie haben sich vor Gott gefürchtet und sie meinten, sie müssten sich jetzt vor ihm verstecken. Anstelle, dass sie in der Lage waren, willens waren, Realität zu konfrontieren, versuchten sie jetzt, die Realität in gewisse Bahnen zu lenken. Oh, das war die Frau. Oh, es war die Schlange. Das war jetzt der Grund unserer Handlung. Das erschien so ein bisschen sicherer in ihren Augen. Aber Gott hat natürlich da in keinster Weise dies akzeptieren können und wollen. Der Punkt ist der, anstelle sich der Realität zu stellen, haben sie versucht, der Realität zu entfliehen. Schauen Sie, Abraham hat das Gleiche getan, in gewisser Weise. Wir können uns dies einmal in 1. Mose Kapitel 12 anschauen. 1. Mose 12, angefangen Vers 11. Die berühmte Stelle, wo Abraham vorgab, dass seine Frau seine Schwester war. Warum tat er das? 1. Mose 12, Vers 11. Und als er nahe an Ägypten war, da sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Wenn ich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich umbringen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir um deinetwillen gut geht und meine Seele um deinetwillen am Leben bleibt. Hört sich gut an, diese Begründung. Nun, Abraham war in der Tat der Halbbruder von Sarai. Das waren also Halbgeschwister, aber es war eine glatte Lüge hier. Denn er hat es so gesagt, um die Menschen zu verführen, zu betrügen, ihnen etwas Falsches einzureden. Das war nicht das einzige Mal, dass er das tat. In 1. Mose Kapitel 20 lesen wir Vers 13. Er tat es wieder. Und es heißt hier, dass Abraham selbst sagt, als mich aber Gott aus dem Hause meines Vaters auswandern hieß, sagte ich zu ihr, diese Barmherzigkeit tue an mir, dass wo wir hinkommen, wo immer wir hinkommen, du von mir sagst, ich sei dein Bruder. Also wie gesagt, es geschah nicht nur einmal, es war eine Situation, die immer und immer wieder wiederholt wurde. Und natürlich lernen die Kinder von den Eltern. Wenn Eltern ein gutes Vorbild abgeben, dann können die Kinder sehr wohl auch diesem guten Vorbild folgen. Geben die Eltern ein schlechtes Vorbild ab, dann werden mit Sicherheit die Kinder dem schlechten Vorbild der Eltern folgen. Und so lesen wir in 1. Mose Kapitel 26, angefangen Vers 7, dass Isaak genau das Gleiche tat wie Abraham, wenn es um die Frau von Isaak ging. Nur da bestand keinerlei geschwisterliche oder schwisterliche Situation mehr. Und da heißt es, als die Leute am Ort nach seiner Frau fragten, sagte er, sie ist meine Schwester. Denn er fürchtete sich zu sagen, es ist meine Frau. Er dachte nämlich, die Leute des Ortes könnten mich um Rebekkas Willen umbringen, denn sie ist schön von Angesicht. Und als er nun längere Zeit da war, da sah Abimelech, der König der Philister, durchs Fenster und wurde gewahr, dass Isaak mit Rebekka, seiner Frau, scherzte. Und er rief Abimelech den Isaak und sagte, sie ist deine Frau. Warum hast du das getan? Warum hast du denn gesagt, sie ist meine Schwester? Isaak antwortete ihm, ich dachte, ich müsste sterben, vielleicht um ihretwillen. Auch hier wiederum Furcht. Wie sich der Abraham fürchtete, hat sich hier der Isaak gefürchtet. Beide haben in keinster Weise der Realität ins Auge geblickt. Sie haben einen Ausweg gesucht. Und in beiden Fällen war es natürlich eine Lüge. Mose ist da auch keine Ausnahme. Er war auch hin und wieder nicht willens, Probleme zu konfrontieren, der Realität ins Auge zu blicken. Er hat auch versucht, aus gewissen Situationen herauszukommen, die ihm nicht passten. Im 2. Mose Kapitel 3, da sagte Gott Mose ganz eindeutig, ich werde die Israeliten aus der Sklaverei herausführen. So fängt er das Gespräch mit Mose an, am brennenden Busch. 2. Mose Kapitel 3 und Vers 7. Und der Herr sagte, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen. Ich habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihr Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, um sie aus der Hand der Ägypter zu erretten und sie aus diesem Lande herauszuführen, in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen, in den Orte Kanaaniter, Hittiter, Amoriter, Perisiter, Hevititer oder Heviter und Jebusiter. Also war gar keine Frage. Gott sagte das dem Mose von Anfang an, ich werde es tun. Und dann sagte Alex etwas, was Mose gar nicht gerne hören wollte. Vers 9, weil nun das Geschrei der Kinder Israel vor mich gekommen ist und ich auch ihre Bedrängnis gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so gehe nun du hin. Ich will dich zum Pharao senden, damit du, mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten führst. Tja, und Mose sagte zu Gott, Vers 11, ja, wer bin ich denn, dass ich zum Pharao gehe und die Kinder Israel aus Ägypten führe? Und dann versichert Gott ihm erneut, ich will mit dir sein. Und dann gibt er sogar ein Zeichen. Aber Mose war in keiner Weise beeindruckt. Kapitel 4, Vers 1. Mose antwortete, siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Er sucht eine Ausrede nach der anderen, um das, was Gott ihm gesagt hat zu tun, nicht tun zu müssen. Dann heißt es in Vers 13, nachdem alle seine Ausreden nichts brachten. Mose aber sagte, mein Herr, sende, wen du senden willst, mit anderen Worten, wen immer, aber nicht mich. Okay? Absolut, nein, ich gehe nicht, will nicht gehen. Vers 14, und da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sagte, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamme Levi bereit ist und so weiter und so fort und berät ist. Aber schauen wir hier die Situation. Gott hatte Mose klar und deutlich gesagt, ich werde mit dir sein, ich werde die Ägypter dazu bringen, dass sie die Israeliten gehen lassen. Ich werde dich dazu benutzen, aber der Erfolg steht bereits fest. Aber Mose war nicht willens, dies zu akzeptieren. Er hatte Angst, er fürchtete sich. Er wollte diesen Auftrag in keinster Weise erfüllen. Und da wurde Mose in gewisser Weise von Gott sehr stark davon überredet, dass du musst es tun und ich bin sehr zornig mit dir, dass du es nicht tun willst. So, die Situation für uns ist jetzt die folgende. Gott erwartet von uns, dass wir unsere Probleme anpacken, dass wir ihm gehorchen, egal was die Situation, was die Konsequenzen sein mögen. Das mag manchmal sehr schwierig sein. Man möge sich einmal vorstellen, sie wären jetzt der Mose. Und Gott sagt jetzt zu ihnen, okay, sie gehen jetzt nach Ägypten. Immerhin ist sie aus Ägypten geflohen, weil er ja jemanden da umgebracht hat. Das war ja noch bekannt. Sie gehen zurück nach Ägypten. Ich werde mit ihnen sein. Wäre unsere Reaktion vielleicht so anders gewesen als die von Mose damals? In 2. Mose 21. 2. Mose 21. Da werden uns immer wieder Dinge vor Augen geführt, wie Gott von uns erwartet, wie er damals auch von den Israeliten erwartet hat, Probleme anzupacken. 2. Mose 21, die Verse 28 und 29. Wenn ein Ochse einen Mann oder eine Frau stößt, sodass sie sterben, so soll man den Ochsen steinigen und sein Fleisch nicht essen, aber der Besitzer des Ochsen soll nicht bestraft werden. Weil dies eine Situation war, die dem Besitzer noch nicht bekannt war. Aber jetzt kommt der nächste Vers, Vers 29. Ist aber der Ochse zuvor stößig gewesen und seinem Besitzer war es bekannt, er hat ihn aber nicht verwahrt und er tötet dann einen Mann oder eine Frau, so soll man den Ochsen steinigen und auch sein Besitzer soll sterben. Damals gab es ja noch die Todesstrafe. Und wir heute in Gottes Kirche natürlich verstehen dies vom Prinzip her. Wir würden niemanden umbringen, selbstverständlich nicht. Aber hier ist das Prinzip. Der Besitzer, der wusste, dass dieser Ochse eine Gefahr darstellte, hatte etwas damit zu tun. Konnte das nicht einfach ignorieren, sodass es hier in diesem Falle zu der Tötung des Menschen kam. Schauen wir uns auch 2. Mose 23, die Verse 4 und 5 an. 2. Mose 23, die Verse 4 und 5. Wenn du einem Ochsen oder Esel deines Feindes begegnest, wie er umherirrt, so sollst du ihm diesen wieder zuführen. Nicht ihn einfach da links liegen lassen. Ist ja mein Feind, was gibt mich das an? Vers 5. Und wenn du den Esel dessen, der dich hasst, unter seiner Last liegen siehst, so hüte dich, lass ihn nicht liegen, sondern versäume gern das Deine und hilf ihm. Also hier ist jetzt der Feind, der uns sogar hasst, der versucht jetzt hier in dieser Weise den Esel wieder frei zu bekommen. Gott sagt, du hilfst ihm. Mache sein Problem dein Problem. Hilf ihm. Ignoriere das nicht einfach. Und so gibt es viele, viele Beispiele, die uns Gott gibt. Aber manchmal ist es auch so, dass wir ein Problem dadurch anpacken, dass wir uns nicht einmischen in das, was geschieht, in einer Situation, die uns nichts angeht und die uns nichts angehen sollte. Und manchmal ist es eine sehr interessante Abwägung, die man treffen muss. Ist das jetzt etwas, wo ich mich einschalten muss oder ist es etwas, wo ich mich nicht einschalten darf? Schauen wir uns einmal 2. Mose 23 an und Vers 2. 2. Mose 23 und Vers 2. Du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen. Ja, das ist natürlich schwierig heute. Gerade auch, ich möchte jetzt einmal jüngere Leute ansprechen unter uns. Und ich weiß, das ist irgendwie etwas, was man vielleicht nicht gerne hört. Ich tue es aber trotzdem. Gerade jüngere Leute, die in der Schule sind, sagen wir mal, oder auch in der Universität und so weiter und so fort. Das ist einfach, dem Bösen zu folgen. Man will ja Teil der Clique sein. Man will sich ja nicht irgendwo distanzieren. Man will ja dazugehören, nicht wahr? Aber was sagt Gott? Du sollst der Menge nicht zum Bösen folgen und vor Gericht nicht so antworten, dass du dich nach der Menge richtest und so das Recht beugst. Nein, Wahrheit muss Wahrheit bleiben und richtiges Verhalten muss weiterhin befolgt werden, egal in welcher Situation man sich befinden mag. Schauen wir uns einmal 4. Mose Kapitel 16 an. 4. Mose 16, und Vers 26. Und er redete mit der Gemeinde und sagt, weicht von diesen Zelten dieser gottlosen Menschen und fasst nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht umkommt in allen ihren Sünden. Ein Beispiel. Wir lesen später, dass wir uns aus Babylon entfernen sollen, damit wir nicht teilhaben an den Sünden und an den Plagen, die dann Gott ausschütten wird. Wir hörten eben in den Bekanntmachungen über diesen Artikel in der New York Post oder der Washington, der Jerusalem Post, wo jemand durchaus die berechtigte Frage stellt, ist Gott dabei, die Vereinigten Staaten von Amerika zu bestrafen für ihre vielen Sünden? Eine sehr berechtigte Frage. Aber es wird noch weiter schlimmer kommen. Wir sollten keinen Teil haben an den Sünden unserer in Anführungszeichen Freunde oder Mitarbeiter oder wer immer es sein mag. In 5. Mose Kapitel 7. Lesen wir angefangen in Vers 1. Das sind sehr ernste Warnungen hier, die Gott ausspricht. Und das Prinzip gilt für uns heute nach wie vor. 5. Mose 7, Vers 1. Wenn dich der Herr, dein Gott, in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es einzunehmen, und er viele Nationen für dir vertreibt, die Hethiter, Girgashiter, Amoriter, Kananiter, Perisiter, Hiviter, Jebusiter, 7 Völker, die größer und stärker sind als du. Und wenn sie der Herr, dein Gott, vor dir dahin gibt, sodass du sie schlägst, so sollst du an ihnen den Bann vollstrecken, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, keinen Ehebund. Und du sollst ihnen keine Gnade erzeigen, du sollst dich nicht mit ihnen verschwägern, eure Töchter sollt ihr nicht ihren Söhnen geben, und ihre Töchter sollt ihr nicht für eure Söhne nehmen. Oh, das ist aber doch schreckliche, unheimlich starke Ermahnung hier. Warum soll man das denn nicht tun? Was würde geschehen? Vers 4. Denn sie würden eure Söhne mir abfällig machen, sodass sie anderen Göttern dienen. Und so würde dann der Zorn des Herrn über euch entbrennen und euch bald vernichten. Das ist der Grund, warum wir in Gottes Kirche nach wie vor sagen, man soll als bekehrter Christ niemanden heiraten, der nicht bekehrt ist. So einfach ist das. Das Prinzip ist ganz klar und deutlich heute nach wie vor gegeben. Aber man will natürlich manchmal diese Probleme nicht beim Namen nennen. Man will manchmal der Realität nicht ins Auge schauen. Dieser Realität, was es bringen wird, was geschehen wird, absolut und sicher geschehen wird. Aber manchmal ist es unsere Verantwortung, jemand anderem zu sagen, was du tust, ist verkehrt. Wiederum, nicht in jedem Fall. Manchmal soll man sich nicht in den Streit anderer einmischen, wie jemand, der streitende Hunde bei den Ohren zwackt. Man soll sicherlich auch nicht andere bekehren wollen, aber es gibt Situationen, wo man wirklich seinen Mund auftun muss. Und hier gibt es gewisse Beispiele. 3. Mose, Kapitel 19. 3. Mose, Kapitel 19. Und in Vers 17. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Mit anderen Worten, die Idee ist die, man befindet sich jetzt in einer Umgebung und wenn man jetzt nichts sagt, dann wird man quasi als jemand angesehen, der mit den anderen mitmacht. In einer Gang vielleicht. Man geht raus, um da schlimme Dinge zu tun. Schauen wir uns weitere Stellen hierzu an in Sprüche, Kapitel 24. Sprüche 24 und Vers 24. Ich kann mich noch daran erinnern, wie einmal jemand, den ich gut kannte, mit anderen zusammen Dinge getan hat, weil er war nicht willens, aufzustehen, zu sagen, nein, das mache ich nicht. Waren vielleicht heute nicht großartige Dinge, aber man ging dann zu Automaten hin, hat sich dann Colaflaschen rausgeholt, ohne dafür zu bezahlen. Diese Person, an die ich jetzt denke, hat gar nicht aktiv mitgearbeitet, aber sie war mit dabei. Das wäre so ein Fall. Anstelle zu sagen, nein, was ihr tut, ist falsch und ich mache da nicht mit. Sprüche 24 und Vers 24. Wer zum Gottlosen sagt, du bist gerecht, dem fluchen die Leute und das Volk hasst ihn, die aber zurechtweisen, die finden Gefallen und es kommt reicher Segen auf sie. Auch hier wiederum, die Situation muss natürlich eine solche sein, wo eine solche Zurechtweisung notwendig und angebracht ist. Aber wenn sie angebracht ist, sollte man nicht davor oder davon weglaufen und sagen, oh, ich mische mich da am besten gar nicht erst ein. Sprüche 27, die Verse 5 und 6. Offene Zurechtweisung ist besser als heimliche Liebe. Und die Schläge des Freundes meinen es gut. Aber die Küsse des Feindes sind trügerisch. Der hat dann so ein Lächeln auf dem Gesicht irgendwo, aber Hass ist in seinem Herzen oder Neid oder was immer sein mag. Nein, es ist besser, dann wirklich dieser Person zu sagen, wenn es ein Freund sein will, was du tust, ist falsch. Tu es nicht. Und komme ja nicht auf die Idee, dass ich da mitmache. Sprüche 28, Vers 23. Sprüche 28, Vers 23. Wer einen Menschen zurechtweist, wird danach Gunst finden, mehr als einer, der heuchelt. Mit der Zeit wird es deutlich. Ist man jetzt wirklich ein Freund, der es auch ehrlich meint? Oder ist es jemand, der so tut, als ob, und in Wirklichkeit Heuchelei betreibt? Nun, aber was ist der Fall, wenn man es tut, auf richtige Weise tut, und es kommt keine Reaktion? Oder die Reaktion ist die einer Ablehnung. Man will da gar nichts von wissen. Nun, man hat seine Schuldigkeit getan. Man hat seine Verantwortung getan. Und Gott sagt in Sprüche 29 und Vers 1, Sprüche 29 und Vers 1, wer allen Warnungen zum Trotz halsstarrig ist, wird plötzlich ohne alle Hilfe verderben. Auch das wird geschehen. Es ist klar, deutlich hier eine Prophezeiung. Es ist etwas, was geschehen wird. Aber wir haben dann unseren Teil getan in solchen Situationen. Die Entscheidung liegt dann nicht mehr bei uns. Gott wollte, dass die Israeliten ihrer Verantwortung gerecht wurden. Aber in vielen Fällen war das nicht der Fall. Und dann sagte Gott, okay, wenn ihr es nicht tun wollt, ich werde es tun. Aber ihr seid gleichwohl dann nicht schuldlos, weil ihr es hättet tun sollen. Schauen wir uns einmal 3. Mose Kapitel 20 an. 3. Mose Kapitel 20, angefangen in Vers 2. Sage den Kindern Israel, wer unter den Kindern Israel oder den Fremden, die in Israel wohnen, eines seiner Kinder dem Moloch gibt, diesem schrecklichen heidnischen Götzen, der soll des Todes sterben, das Volk des Landes soll ihn steinigen. Ich will mein Angesicht gegen einen solchen Menschen richten und will ihn aus seinem Volk ausrotten, weil er eines seiner Kinder dem Moloch gegeben und mein Heiligtum verunreinigt und meinen heiligen Namen entheiligt hat. Was ist hier geschehen? Die haben ihre eigenen Kinder diesen Götzen hingegeben als Opfer, haben diese Kinder geschlachtet, diesen Opfern oder diesem Moloch gegenüber. Ja, das könnte heute ja nie geschehen, nicht wahr? Ja. Wie sieht es denn aus mit diesen Millionen von Abtreibungen, die laufend stattfinden? Wie sieht es aus, wenn die Eltern ihre eigenen Kinder durch Abtreibung umbringen? Das sollte man sich in dieser Weise einmal zu Bewusstsein bringen. Vers 4. Und wenn das Volk des Landes seine Augen verschließen würde vor dem Menschen, der eins seiner Kinder dem Moloch gegeben hat, sodass es ihn nicht tötet, so will doch ich mein Angesicht gegen denselben Menschen und gegen seine Sippe richten und will ihn und alle, die ihm nachhurten und mit dem Moloch Abgötterei trieben und getrieben haben, aus ihrem Volk ausrotten. Wenn eine Seele sich zu den Toten beschwören und Zeichendeutern wendet, sodass sie ihnen nachhurt, so will ich mein Angesicht gegen die Seele richten und will sie aus ihrem Volk ausrotten. Gott wird es tun. Er wollte, dass das Volk es tut. Aber er sagt, wenn ihr es nicht tut, ich tue es. Aber ihr seid dann verantwortlich für das, was über euch kommen wird. Vers 27 in 3. Mose 20. Wenn einem Mann oder einer Frau ein Totenbeschwörer oder Wahrsager geistet ist, mit anderen Worten ein Dämon, darum geht's hier. So müssen sie getötet werden. So sieht Gott das. Gott will nicht, dass wir mit Dämonen in Kontakt geraten. In den meisten Fällen, wenn jemand dämonisch besessen ist, liegt es daran, dass irgendetwas geschehen ist, wo man sich geöffnet hat, diesen Dämonen gegenüber, sodass es dann zu einer Besessenheit kommen konnte. Und er sagt, das soll nicht geschehen, das soll nicht geduldet werden. Aber wenn man das nicht tun will, wenn man so leben will, wie man halt meint, leben zu sollen, dann wird Gott sich der Dinge annehmen. Und deswegen ist Gott auch sehr zornig über uns heute. Wenn ich sage uns, meine ich die gesamte westliche Zivilisation oder, wenn man so will, alle Menschen, die diese Dinge gar nicht mehr irgendwo verstehen wollen. Ich war mal vor einigen Jahren Zeuge von einer Situation, wo in einem Vergnügungspark jemand hypnotisiert wurde. Und der hat dann die wildesten Dinge gemacht und ich habe dann gedacht, das ist ja alles Quatsch. Was da geschieht, ist ja, man bringt den Leuten ja sowas irgendwie komisch bei. Und als wir dann uns dem Ausgang näherten, da lief eine dieser Personen, die da in Anführungszeichen hypnotisiert worden war, lief da vor mir her. Und ich bin dann zu ihm hin und habe gesagt, sagen mal, gehören Sie zu diesem Magier oder diesem Hypnotiseur? Oh nein, 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 ich bin hier ein Tourist von, wer weiß, ich glaube Florida, was immer es war. Ja, ich sage, okay, in diesem Fall war es so, dass ihm gesagt worden war, er kann sich an seinen Namen nicht erinnern. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wie war denn das jetzt? Haben Sie sich an Ihren Namen nicht erinnern können? Natürlich, ich sage, klar wusste ich, was mein Name ist. Aber es war eine Macht, eine Kraft, die mich dazu bewogen hat, dass ich nicht diesen Namen aussprechen konnte. Das war für mich dann schon klar, was da geschehen war in dieser Hypnotisierungssituation. Das muss man begreifen. Dämonen spielen damit. Deswegen sollte man sich niemals in irgendeiner Form hypnotisieren lassen. Aber zurückgehend jetzt zu einer weiteren Situation. Wenn man meint, Gott sagt einem, was man tun soll, und man sagt sich dann, ja, aber das kann ich nicht. Und weil ich es nicht kann, will ich es nicht. Nun gut, schauen wir uns an, was in 4. Mose Kapitel 13 geschehen ist. 4. Mose 13 und angefangen in Vers 31. Es ging darum, dass Gott sagte, er soll das gelobte Land einnehmen. Und dann wurden Zeugen oder vielmehr Spione, sagen wir mal, in das Land geschickt, um das Land auszukundschaften. Und dann lesen wir in 4. Mose 13, Vers 31, aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sagten, wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen das Volk, denn sie sind uns zu stark. Und dann, dass man nicht hier die Realität ins Auge fasste, war eine Sache, jetzt wurde dann auch noch zu Lügen Zuflucht gegriffen und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, unter den Kindern Israel ein böses Gerücht auf und sagten, das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, ist ein Land, das seine Einwohner frisst. Und alles Volk, das wir darin sahen, und sind Leute von großer Länge. Wir sahen dort auch Riesen, Enaks Söhne von den Riesen, und wir waren in unseren Augen, oder die waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und so waren wir auch in ihren Augen in Antworten. Das stimmte schon, zu gewisser Weise. Aber das war alles, um zu rechtfertigen, dass man ja nicht in das Land einziehen konnte. In 4. Mose 14 lesen wir Vers 36. Und die Männer, die Mose ausgesandt hatten, um das Land zu erkunden, und die zurückgekommen waren und die ganze Gemeinde gegen ihn zu murren verleitet hatten, indem sie ein böses Gerücht über das Land aufbrachten. Diese Männer, die ein böses Gerücht über das Land aufgebracht hatten, starben durch eine Plage von dem Herrn. Ich meine, wie oft haben wir das jetzt schon gelesen? Dass Menschen, die nicht das tun wollen, was Gott ihnen sagt, die auf Rechtfertigungen dringen, die irgendwo sagen, ja, ich kann das nicht und hier ist der Grund, was mit denen dann geschieht. Und die Bibel hat diese Episoden aus gutem Grunde. Das ist nicht etwas, was in der fernen Vergangenheit mal gewesen ist und was heute irgendwie keine Relevanz mehr hat. Hier ist das, was sie hätten sagen sollen. In 4. Mose 13 und in Vers 30. Kaleb, diese beiden, Josua und Kaleb, waren die einzigen, die gesagt haben, nein, 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 wir machen da nicht mit. Wir schließen uns dem nicht an, was die anderen da jetzt sagen. Kaleb aber beschwichtigte das Volk gegen Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Weil mit Gottes Hilfe ist es möglich. Es ist nicht irgendwie unmöglich. Aber das waren die einzigen, die das so sahen und dann auch für Gott eintraten. Schauen wir uns auch einmal 5. Mose Kapitel 7 an. 5. Mose 7, angefangen Vers 17. Und das war jetzt kurz bevor sie dann in das gelobte Land einmarschierten. Da sagt jetzt Mose, wirst du aber in deinem Herzen sagen, diese Völker sind größer als ich, wie kann ich sie vertreiben? So fürchte dich nicht vor ihnen. Denke daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern getan hat, durch große Prüfungen, die du mit eigenen Augen gesehen hast, und durch Zeichen und Wunder, durch mächtige Hand, ausgestreckten Arm, womit dich der Herr, dein Gott, herausführte. So, genau so wird der Herr, dein Gott, allen Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Und dazu wird der Herr, dein Gott, Hornissen unter sie senden, bis alle umgebracht sind, die übrig sind und sich vor dir versteckt haben. Gott wird es tun. Das ist das Vertrauen, das wir haben müssen, auch in unseren heutigen Situationen, wenn wir vielleicht Probleme haben, die so überwältigend sein mögen, wo wir sagen, das ist ja unmöglich, dass wir damit umgehen können. Ja, menschlich gesehen ist es sicherlich unmöglich, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass Gott einem beisteht und Gott einem hilft, wenn wir seine Hilfe wollen und wenn wir uns ihm natürlich auch unterstellen. Aber das ist etwas, was natürlich vielfach nicht geschieht, nicht wahr? Man blickt mit den Augen des Menschen, aber nicht mit den Augen Gottes. Gott erwartete von den alten Israeliten, schnell mit Problemen umzugehen. Die nicht irgendwo weiter dann so laufen zu lassen und zu denken, naja, wenn ich nichts tue, wenn ich sie ignoriere, dann irgendwann gehen die von selbst weg. Ich möchte hier kurz aus dem Artikel von Michael Link vorlesen. Vom 31. August mit dem Titel »Handeln Sie jetzt und zögern Sie nicht«. Und er schreibt, »Andererseits müssen wir jedoch sofort handeln, wenn es darum geht, das Richtige zu tun, Gott zu gehorchen und sicherzustellen, dass wir die Chance auf das ewige Leben nicht verpassen. Warum sollten wir das aufschieben wollen? David verstand das, als er sagte, ich eile und säume nicht, zu halten deine Gebote.« Psalm 119, Vers 60 wird dann zitiert. Und am Schluss heißt es dann, dieser gottgefällige Weg, den wir gehen und für den wir uns entschieden haben, gilt für ein Leben lang. Und wenn wir auch manchmal zurückfallen, was durchaus vorkommt, dann müssen wir wieder zu dem richtigen Weg zurückkehren. Denn wenn wir das nicht tun, dann könnten wir sehr wohl unsere Chance verpassen, Eingang in Gottes Reich zu erlangen. Handeln Sie jetzt und zögern Sie nicht, bevor es zu spät ist. Schauen wir uns einmal 5. Mose Kapitel 13 an. 5. Mose Kapitel 13 und angefangen Vers 6. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich von dem Sklavenhaus erlöst hat. Und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem zu gehen, dir der Herr dein Gott geboten hat, damit du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Vers 7. Und wenn dich dein Bruder, der Sohn deiner Mutter, oder dein Sohn, deine Tochter, die Frau in deinen Armen, oder dein Freund, der dir so lieb ist wie deine Seele, heimlich überreden würde und sagen, lasst uns hingehen und anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, von den Göttern der Völker, die um euch her sind, sie seien dir nah oder fern, von einem Ende der Erde bis ins andere, so willige nicht ein und gehorche ihm nicht. Wie einfach ist das manchmal? Oder wie schwer? Manchmal ist es schwer. Man will ja seine Freunde nicht verlieren, nicht wahr? Man will ja nicht als Außenstehender dastehen, der sich da irgendwo distanzieren will. Aber Gott sagt, tu es nicht. Zu deinem eigenen Besten tue es nicht. 5. Mose 17, angefangen Vers 2. 5. Mose 17, Vers 2. Wenn in deiner Mitte, in einem deiner Tore, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat oder geben wird, jemand gefunden wird, Mann oder Frau, der tut was Böses in den Augen des Herrn, deines Gottes, indem er seinen Bund übertritt, und hingeht und anderen Göttern dient und sie anbetet, sei es Sonne, Mond, das ganze Heer des Himmels, was ihm ich nicht geboten habe, und es wird dir berichtet und du hörst es, so sollst du das ignorieren. Nein, so sollst du gründlich danach forschen. Und siehe, wenn es die Wahrheit ist und die Sache gewiss, dass solch ein Greuel in Israel geschehen ist, so sollst du den Mann oder die Frau, die diese Übeltat getan haben, zu deinen Toren hinausführen, den Mann oder die Frau, und soll sie zu Tode steinigen. Ich sage, das tun wir heute nicht mehr, natürlich nicht, aber wir sehen, wie ernst das Gott ist. Wie ernst ihm das ist, auf richtige Weise zu handeln. Er sagt allerdings auch in Vers 6, auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll sterben, wer des Todes wert ist, auf die Aussage eines Zeugen hin soll er nicht sterben. Und das macht die gesamte heutige menschliche Gerichtsbarkeit zu einer Farce. In den meisten Fällen werden Leute verurteilt aufgrund von Indizienbeweisen, sogar ohne Zeugen, geschweige denn zwei Zeugen. Und dann muss man auch noch feststellen, ob die Zeugen, die dann aussagen, überhaupt die Wahrheit sprechen. Deswegen habe ich vor vielen Jahren schon gesagt, mit diesem System will ich nichts zu tun haben. Aber der Punkt ist der. Man muss in diesem Falle, die Israeliten waren dazu aufgefordert, gründlich nachzuforschen. Nicht zu sagen, okay, ja, machen wir gar nichts. Die können ja tun und lassen, was sie wollen. In meinem Staat kann jeder nach seiner Fassung selig werden, wie es so schön heißt. Das ist nicht das, was Gott uns sagt. 5. Mose 21, die Verse 18 bis 21. Und hier wird es jetzt ganz brutal, könnte man sagen. Wenn jemand einen eigenwilligen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und wenn sie ihn bestrafen, ihn nicht gehorchen will, so sollen ihn Vater und Mutter ergreifen und zu den Ältesten der Stadt und zu dem Todesortes führen und zu den Ältesten der Stadt sagen, dieser unser Sohn ist eigenwillig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht, ist ein Schlemmer, ein Trunkenbold. Und so sollen ihn alle Leute der Stadt steinigen, sodass er stirbt. Nun, wir steinigen heute niemanden, aber wenn es so etwas in der Kirche Gottes geben würde, in einer solchen Situation, würden wir eine solche Person ausschließen müssen. Müssen. Denn es heißt hier, so sollst du das Böse aus deiner Mitte wegtun, damit es ganz Israel hört und sich fürchtet. Ansonsten haben wir eine Situation, wo jemand auf diese Weise lebt, es geschieht nichts und andere folgen dann dem Beispiel. Oh ja, wenn der das kann, kann ich das auch. 5. Mose 22, Vers 1. Wenn du den Ochsen deines Bruders oder sein Schaf irregehen siehst, sollst du dich ihnen nicht entziehen, sondern du sollst sie wieder zu deinem Bruder führen. Wenn aber dein Bruder nicht nahe bei dir ist und du ihn nicht kennst, so sollst du sie in dein Haus nehmen, damit sie bei dir bleiben, bis sie dein Bruder sucht, und sollst sie ihm dann zurückgeben. So sollst du mit seinem Esel, mit seinem Kleid, mit allen Verlorenen tun, dass dein Bruder verliert und dass du findest, du kannst dich dem nicht entziehen. Und wenn du den Esel oder Ochsen deines Bruders auf dem Wege fallen siehst, so sollst du ihnen sich nicht ihnen entziehen, sondern du sollst ihm, dem Bruder, helfen, sie aufzurichten. Wiederum die Verantwortung, die wir alle haben, haben sollten. Ich meine, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber wir haben das immer eigentlich auch so gehalten. Wenn wir, sagen wir mal, ein Hund kam zu uns, der war streunte da so rum, aber wir sahen, dass es da eine Etikette gab, dass also jemand diesen Hund besaß, dass der Hund zu jenem gehörte. Wir haben ihn zunächst einmal verwahrt und versucht herauszufinden, wer der Eigentümer ist. Das sind so die Prinzipien. Man soll sich diesen Dingen nicht entziehen. Schauen wir uns einmal Davids Haltung an. Hat er versagt, wenn es um Probleme ging? Wenn alles hoffnungslos aussah? Ah, das kann ich nicht, das mache ich nicht, da brauche ich mich auch nicht drum zu kümmern. 1. Samuel, Kapitel 17. Ich meine, wenn es meine Tochter ging, die ja nun sehr an Tiere hängt, da hätten wir einen ganzen Zoo zu Hause. Das mit Sicherheit. Man muss natürlich auch eine gewisse Balance haben, aber der Punkt ist der natürlich. Man soll helfen, wo man helfen kann. 1. Samuel 17 und Vers 8. Die berühmte Stelle mit David und Goliath. Hier kommt dieser Goliath. Vers 8. Er stellt sich hin und rief dem Heer Israels zu: Was seid ihr ausgezogen, euch zum Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt einer unter euch, der zu mir herabkomme. Vermag er gegen mich zu kämpfen und schlägt er mich, so wollen wir eure Knechte sein. Vermag ich aber gegen ihn zu siegen und schlage ich ihn, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich habe am heutigen Tag das Heer Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und als Saul und ganz Israel diese Rede des Philisters hörten, da entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. So, was geschah? Nichts geschah. Keiner war willens, gegen den Philister zu kämpfen, bis dann David auftrat. Und dann lesen wir in Vers 32. David sagte zu Saul: Seinetwegen lasse kein Mensch den Mut sinken. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Und Saul sagt zu David: Du kannst nicht hingehen zu diesem Philister, um mit ihm zu kämpfen. Du bist ein Junge oder ein junger Mann, aber dieser ist ein Kriegsmann von seiner Jugend auf. Und David sagte: Ja, das ist auch wahr. Kann ich eigentlich auch gar nicht. Lass mal lieber mal bleiben. David sagte zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und trug ein Schaf weg von der Herde, so lief ich ihm nach und schlug ihn, und er rettete es aus seinem Maul. Und als er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug und tötete ihn. Und so hat dein Knecht beide erschlagen, den Löwen und den Bären. So soll nun dieser Philister, dieser Unbeschnittene, wie einer von diesen sein, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Und David sagte: Der Herr, es ging nicht darum, dass er jetzt sich selbst das alles so zutraute, der Herr, der mich von den Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch von diesem Philister erretten. Und Saul sagte zu David: Geh hin, der Herr sei mit dir. Wir kennen natürlich den weiteren Verlauf der Geschichte. Das schien eine unmögliche Situation zu sein, aber nicht für David. Und deshalb nicht für David, weil David wusste, dass Gott mit ihm sein würde, dass Gott ihm helfen würde, diesen Sieg zu erringen. Er war scheinbar so 17 Jahre alt, als diese Episode stattfand. Er war willens, den Stier bei den Hörnern zu packen, sozusagen. Er war willens, dieses Problem anzupacken, nicht davonzulaufen. Aber der David hat es nicht immer getan. Er hatte auch seine Schwachstellen. Er hatte seine Momente, wo er versagt hat, wo er hätte Probleme anfassen sollen, aber es nicht getan hat. Und das wird in der Bibel auch klar und deutlich erwähnt, in 1. Könige, Kapitel 1. 1. Könige, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Auch eine sehr wichtige Lektion für uns Eltern. 1. Mose 1, die Verse 5 und 6. Oder jetzt Großeltern für mich, der ich schon etwas älter geworden bin mittlerweile. Meine Haare werden grauer und dann irgendwann weißer und vielleicht fallen sie irgendwann mal aus. Hätte ich auch nicht gedacht, als ich damals zur Kirche kam im Jahre 1978, als ich geheiratet habe und vorher wurde ich getauft, dass ich jemals 2022 erleben würde. Aber so ist es halt gekommen. Aber hier schauen wir uns das an. 1. Könige, Kapitel 1, die Verse 5 und 6. Adonai aber, der Sohn der Haggit, erhob sich und sagte: Ich will König werden. Und er verschaffte sich Wagen und Reiter und 50 Mann, die vor ihm herliefen. Sein Vater hatte ihn sein Leben lang nie gekränkt, dass er gesagt hätte: Warum tust du das? Er war auch ein sehr schöner Mann und war geboren als Nächster nach Absalom. Wo es heißt, sein Vater hatte ihn nie gekränkt, ist die Idee, wie es auch andere übersetzen, er hatte ihn nie ermahnt. Er hatte ihn nie diszipliniert. Er hatte ihm nie vorgeworfen: Ja, warum tust du das? Warum handelst du so? Er wollte ihn nicht kränken, ist scheinbar die Idee. Aber das war natürlich total verkehrt. Und so hatte dieser Sohn Adonia keinerlei Erziehung genossen in der Beziehung. Schauen wir uns einmal Elia an. Dieser großartige Prophet Elia, der unglaubliche Taten vollbracht hat, der die Propheten des Baal getötet hat. 450 Propheten. Aber dann war die Königin Isabel da, die sagte: So, weil du das jetzt getan hast, werde ich dich jetzt selbst umbringen. Und dann ist der König, oder vielmehr dann ist der Elia weggelaufen, hat sich gefürchtet, 1. Könige 19. Aber nicht nur das. Dann wurde sein Blick vor die Realität nicht mehr sehr klar. Bei ihm war alles mehr oder weniger jetzt verschwommen. 1. Könige 19, die Verse 3 bis 4. Als er das sah, da machte er sich auf und ging hin um seines Lebens willen, kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging eine Tagereise weit in die Wüste und kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch und bat, dass seine Seele stürbe. Interessante Ausdrucksweise, die uns eben auch zeigt, dass es keine unsterbliche Seele gibt. Dass seine Seele stürbe, wird hier gesagt. An vielen Stellen wird das so gesagt. Wir haben ja auch eine neue Broschüre gerade über die unsterbliche Seele herausgebracht. Und sagte: Es ist genug. So, nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Vers 10. Er sagte, als er jetzt gefragt wurde von Gott: Ja, was machst du hier, Elia? Er sagte: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet. Ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir mein Leben zu nehmen. Stimmte das? War er allein übrig geblieben? Keineswegs. 1. Könige 18, kehren wir zurück zu 1. Könige 18 und Vers 4. Als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, da hatte Obadja 100 Propheten genommen und sie in Höhlen versteckt. Hier 50 und da 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und nicht nur das. In 1. Könige 18, Vers 37, da lesen wir, dass Elia hier gebetet hat. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dieses Volk wisse, dass du Herr Gott bist, damit du ihr Herz zu dir bekehrst. Und da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß Brandopfer, Holz, Steine und Erde und leckte das Wasser im Graben auf. Und als das alles Volk sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sagten, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Das geschah, bevor Elia floh. Das hat er alles vergessen. Dass da viele waren, die sich zu Gott gewandt hatten. Dass da Propheten waren, die existierten neben ihm. Aber bei Problemen ist man sehr leicht geneigt, die Realität in Frage zu stellen. Seine eigene Illusion aufzubauen. Und so lesen wir in 1. König 19 und Vers 14, dass er noch einmal sagt, er sagte, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn die Kinder Israel haben deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Also wiederum, nein, so war es nicht, aber so hat es Elia aufgefasst. Können wir das nachempfinden, wenn wir manchmal in Problemen stecken? Oh, wie weh ist mir. Ich bin ganz allein, keiner da, der mir hilft. Wie kann ich weiterleben? Wie kann ich so unter solchen Situationen was tun, was machen, was erreichen? Ist doch vielleicht besser, ich schließe mich der Gruppe an, die auch so anders denkt, zwar, wie ich eigentlich gar nicht so denke, aber es ist doch vielleicht einfacher und sicherer. Wie sieht es mit Jona aus? Gott hat ihm klar und deutlich gesagt, du sollst hingehen nach Nineveh und du sollst dort predigen. In 40 Tagen wird Nineveh zerstört. Der wollte das nicht. Weil der wollte nämlich auch gar nicht, dass Nineveh gerettet würde. Der wollte, dass die zerstört würden. Weil der kannte auch die Prophezeiungen, wonach der Assyrer dann letztendlich Israel angreifen würden. Der wollte das keineswegs, dass das wahr werden würde. Aber dann, wir kennen ja die Geschichte, dass er dann floh. Er wurde von diesem Meeresungeheuer verschlungen, wurde dann genau dort ausgespien, wo er hätte sein sollen, aber nicht hingehen wollte. Dann ist er nach Nineveh gegangen, hat dort gepredigt und dann haben die Nineviten bereut. Und dann war alles gut, nicht wahr? Schauen wir uns einmal Jona Kapitel 3 an. Jona Kapitel 3. Und Vers 10. Nachdem die Nineviten bereut haben, dann heißt es in Vers 10, aber Gott sah ihre Werke, dass sie umkehrten von ihrem bösen Weg, und er reute ihn das Übel, das er angekündigt hatte, ihnen zu tun, und er tat es nicht. Und hier kommt Jonas Reaktion. Und das verdroß Jonas sehr, und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn, ach Herr, das ist es, was ich sagte, als ich noch in meinem Lande war. Darum wollte ich auch zunächst nach Tarsis fliehen, denn ich weiß, dass du gnädig und barmherzig, langmütig, von großer Güte bist und dich das Übel gereuen lässt. Aber das passte dem Jona keineswegs. Vers 3, so nimm doch nun, Herr, meine Seele von mir. Ich will lieber tot sein als leben. Auch hier wiederum aufgrund seiner eigenen Ideologie, seiner eigenen Vorstellungen, wollte er das so sehen und nicht anders. Auch das ist eine menschliche Tradition. Wir haben uns irgendwo in etwas hineingesteigert. Wir wollen in keinster Weise, dass das anders ausgeht, als wir uns das vorstellen. Jeremia, ein weiterer Prophet, der wollte auch nicht das tun, was Gott sagte. Der wollte auch davonlaufen von dem, was Gott von ihm erwartete. Der war noch jung. Wir wissen nicht genau, wie alt er war. Aber in Jeremia Kapitel 1, Vers 4, da sagte Gott ihm Folgendes. Und ich würde behaupten wollen, dass alle, die heute auch als junge Leute die Wahrheit Gottes mehr und mehr begreifen, aller Wahrscheinlichkeit nach von Gott berufen worden sind, die Wahrheit zu begreifen. Vielleicht sogar trifft auf sie das zu, was wir jetzt lesen werden über Jeremia. Aber wenn dem so ist, dann handeln wir nicht so wie Jona, der von der Berufung, die er hatte, davonlaufen wollte. Jeremia Kapitel 1 und Vers 4. Und das Wort des Herrn kam zu mir und sagte: Ich kannte dich, noch bevor ich dich im Mutterleibe bereitete. Und ich sonderte dich aus, bevor du von der Mutter geboren wurdest. Und ich habe dich geheiligt, zu einem heiligen Zweck ausgesondert. In diesem Falle hier zum Propheten für die Völker bestimmt. Also hier war die Aufgabe von Jeremia, die von vornherein vorherbestimmt war, zu einem Propheten zu werden. Da sagte der Jeremia: Da bin ich ja total begeistert davon, dass das so ist, dann werde ich auch diesen Auftrag jetzt erfüllen. Ja, das sagte keineswegs, Vers 6. Ich aber sagte: Ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen. Ich bin zu jung. Ich tauge nicht, mich für Gottes Weg einzusetzen heute, weil ich bin zu jung. Der Herr aber sagte zu mir, Vers 7, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und ich will dich erretten, sagt der Herr. Aber der Jeremia, der war immer noch nicht so richtig überzeugt, dass das so geschehen würde. Und so lesen wir in Vers 17. So gürte nun deine Lenden, mache dich auf und predige ihnen alles, was ich dir gebieten werde. Erschreck nicht vor ihnen, damit ich dich nicht vor ihnen erschrecken lasse. Denn ich will dich heute im ganzen Lande zur festen Stadt, zur eisernen Säule, zur ehernen Mauer gegen die Könige Judas, gegen die Fürsten, gegen ihre Priester und gegen das Volk im Lande machen, sodass sie, wenn sie auch gegen dich streiten, dennoch nicht gegen dich siegen sollen, denn ich bin bei dir, sagt der Herr, um dich zu erretten. Und dann wissen wir, dass Jeremia natürlich seinen Auftrag erfüllt hat und zwar in einer gewissen Weise, die sogar noch über das hinausgeht, was die Bibel berichtet. Dass er, wie es aussieht, und da werde ich auch demnächst drüber sprechen, mit den Königstöchtern von Zedekia dann nach England gegangen ist. Und es gibt auch eine sehr interessante weitere Entwicklung dort. Aber zunächst einmal musste er überzeugt werden. Ich habe diesen Auftrag zu erfüllen. Ich muss es tun. Mit anderen Worten, Jeremia tat es. Wie sieht es mit uns aus? Alle die, die heute bekehrt sind, alle die, die heute den Heiligen Geist haben, sind von Gott noch bevor, lange bevor sie gezeugt wurden, lange bevor sie geboren sind, lange bevor es überhaupt, wie es heißt, eine Zeit gab, waren sie bereits schon von Gott vorhergesehen und vorherbestimmt, jetzt in diesem Leben berufen zu werden. Das muss man sich vorstellen. Gott hat jeden Einzelnen gekannt, lange bevor er geboren worden ist, hat ihm und ihr diese Chance, diese Gelegenheit gegeben, heute Gottes Weg zu gehen, heute sich zu qualifizieren für das Reich Gottes. Ja, wollen wir diese unglaubliche Möglichkeit wegwerfen, weil wir nicht unbedingt jetzt willens sind, mit den vergleichsweise so total winzigen Problemen in unserem Leben umzugehen. Daniel. Wir kennen ja alle die Geschichte mit Daniel und der Löwengrube, nicht wahr? Aber wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass der Daniel in die Löwengrube geworfen wurde? Was war der Anlass? Daniel Kapitel 6. Und fragen wir uns, wenn wir Daniel gewesen wären, hätten wir auch so gehandelt? Oder hätten wir gesagt, naja, ich meine, wir haben ja jetzt dieses Gebot des Königs erlangt, von daher kann ich ja dann nicht so leben, wie Gott es von mir erwartet. Ich muss ja den Menschen eher gehorchen als Gott, nicht wahr? Daniel Kapitel 6, Vers 8. Die Fürsten des Königreiches, die Herren, die Provinzstatthalter, die Räte, die Hauptleute haben alle gedacht, dass man einen königlichen Befehl ausgehen lassen und ein strenges Gebot erteilen sollte. Wer in 30 Tagen etwas bitten wird von irgendeinem Gott oder Menschen, außer von dir, König, allein, der soll zu den Löwen in die Grube oder in den Graben geworfen werden. Darum, lieber König, sollst du dieses Gebot bestätigen und unterschreiben, damit es nicht wieder geändert wird nach dem Recht der Meder und Perser, das niemand aufheben darf. Und so unterschrieb der König Darius. Also mit anderen Worten, jetzt war alles verboten. Keiner durfte jetzt zu Gott beten. Keiner durfte in irgendeiner Form etwas von Gott erwarten oder ihn bitten. Man durfte nur zum König kommen. War die Idee. Und als nun Daniel erfuhr, Vers 11, dass dieses Gebot unterschrieben worden war, da ging er in sein Haus hinein, er hatte aber an seinem Söller offene Fenster in Richtung Jerusalem, und er fiel täglich dreimal auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es bisher zu tun pflegte. Er hat keineswegs aufgehört zu beten, weil er gesagt hatte, oh ja, hier, ich habe jetzt dieses Verbot erlangt, ich darf ja nicht mehr. Keineswegs. Er hat nach wie vor getan, was richtig war. Nun kamen diese Männer zusammen, Vers 12, fanden Daniel beten und flehen vor seinem Gott, traten hinzu und redeten mit dem König über das königliche Gebot. Herr König, hast du nicht ein Gebot unterschrieben, dass wir in 30 Tagen etwas bitten würden von irgendeinem Gott oder Menschen außer von dir, König allein, der zu den Löwen in den Graben geworfen werden solle? Und der König antwortete, es ist wahr, und das Recht der Meder und Perser soll niemand aufheben. Und dann wurde ihm klar, was er jetzt angerichtet hatte, aber er wollte sich nicht irgendwie in einer Form diesem Gesetz widersetzen, es war sein eigenes Gebot. Und dann wurde der Daniel in die Löwengrube geworfen. Und da wurde er von den Löwen zerfleischt und er starb. Vers 17. Und da gab der König Befehl und man brachte Daniel herbei und sie warfen ihn zu den Löwen in den Graben. Und der König aber sagte zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Vers 21. Und als er dann zum Graben kam, nach der Nacht, da rief er Daniel mit kläglicher Stimme und der König sagte zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich denn dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, vor den Löwen retten können? Natürlich hat er das getan. Und Daniel hatte auch das Vertrauen, dass das genauso geschehen würde. Und dann interessant ist, was der König dann sagt. In Vers 28 schauen Sie, der Daniel durch sein Auftreten war ein sehr gutes Vorbild geworden für den König. Vers 28, da sagt der König, er ist ein Erlöser und Nothelfer. Er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Er hat Daniel von den Löwen errettet. Wenn der Daniel sich geweigert hätte, zu Gott zu beten, wäre es zu all diesen Dingen gar nicht mehr gekommen. Aber es war wichtig, dass er für das Richtige eintrat. Kehren wir zu dem Buch der Sprüche kurz zurück. Da gibt es nämlich noch weitere interessante Anmerkungen, wie wir uns verhalten sollen, wie wir unsere Probleme anpacken sollen. Sprüche 21 und Vers 13. Sprüche 21, Vers 13. Wer seine Ohren vor dem Schreien des Armen verstopft, der wird auch rufen und nicht gehört werden. Sprüche 28, Vers 27. Wer dem Armen gibt, dem wird nichts mangeln. Wer aber seine Augen abwendet, wird reich an Flüchen. Nun, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt jedem, den man auf der Straße betteln sieht, jetzt unbedingt Geld geben muss. Es geht aber jetzt um eine wirkliche Notlage. Es geht jetzt wirklich darum, dass jemand wirklich Hilfe braucht. Und wir sind in der Lage, eine solche Hilfe zu erweisen. Das heißt, wir sollen uns nicht abwenden dann von dieser Verantwortung. Sprüche 22, Vers 3. Sprüche 22 und Vers 3. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich oder birgt sich. Die Unverständigen gehen hindurch, erleiden Schaden. Die sehen zwar das Unglück, aber ja, das geht schon von alleine wieder weg, da brauche ich gar nichts zu tun. Sprüche 24, Vers 10. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Rette die, die man töten will. Verweigere dich nicht denen, die man umbringen will. Wir haben viel gehört von Geschehnissen im Dritten Reich, hier in Deutschland auch, wo Menschen, Juden, wo denen geholfen wurde, von anderen. Ja, das kann man ja nicht tun, man darf ja sich da nicht einmischen irgendwie, die sollen ruhig irgendwie da in Konzentrationslager geschickt werden. Nein, viele haben eben doch gehandelt. Was heißt es hier? verweigere dich nicht denen, die man umbringen will. Sage nicht, oder vielmehr sagst du, siehe, wir wussten es nicht. Viele, ja, wir wussten doch gar nicht, dass es so etwas gab, überhaupt im Dritten Reich. Ach, das war doch alles nur Gerücht, nicht wahr? Sagst du, siehe, wir wussten es nicht. Meinst du nicht, der die Herzen prüft, der merkt es? Und der auf deine Seele Acht hat, der weiß es und vergilt dem Menschen nach seinen Taten? Machen wir es uns nicht zu leicht und sagen wir, ach, das ist ja alles gar nicht so schlimm und das kann ja gar nicht sein. Was immer geschehen ist, was immer geschehen wird, wir wissen ja, es wird wieder kommen. Machen wir uns da gar nichts vor, wir wissen, es wird wieder kommen. Eine Christenverfolgung, sogar eine wahre Christenverfolgung wird wieder kommen. In diesem Land, in vielen Ländern. Wie werden wir uns dann dazu stellen? Sprüche 25, Vers 26. Ein Gerechter, der vor einem Gottlosen fällt, ist wie ein getrübter Brunnen und eine verdorbene Quelle. Egal, wie alt wir sind, wie jung wir sind, wie viele blonde Haare wir haben, wie viele graue Haare wir haben, ob wir überhaupt keine Haare haben. Wenn wir vor einem Gottlosen fallen, in dem Sinne, wir unterwerfen uns dem, dann heißt es hier, dann sind wir eine verdorbene Quelle. Keine Quelle, aus der das ewige Leben letztendlich quillt, eine verdorbene Quelle. Und das wollen wir jetzt sicherlich nicht sein. Sprüche 31, die Verse 8 und 9. Sprüche 31, Vers 8. Tue deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache derer, die verlassen sind. Tue deinen Mund auf und richte gerecht und räche den Elenden und Armen. Wir verfolgen diese Aufforderung in Gottes Kirche heute, indem wir das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen, die einzige Lösung für die Menschen. Alles andere, was so an Lösung dargereicht wird, ist letztendlich nutzlos. Die Lösung ist, dass Jesus Christus zurückkommt und die Misswirtschaft des Menschen beseitigt, die Herrschaft Satans beseitigt und den Menschen die Gelegenheit dann gibt, sich für Gott und sein Reich zu qualifizieren. Das ist die Lösung. Wenn Christus nicht zurückkommen würde oder wenn die Tage nicht verkürzt werden würden, würde kein Mensch, kein Tier am Leben bleiben, lesen wir. Alle die Lösungsversuche, die da hinausgeschmettert werden, hinausbesaunt werden, haben nichts und absolut gar nichts an Qualität und Erfolgsaussicht. Nichts. Und Christus sagt uns, je eher wir das Werk vollendet haben, umso eher kann er zurückkommen. Denken wir auch daran. Sprüche 28 und Vers 9. Sprüche 28 und Vers 9. Wer sein Ohr davon abwendet, die Weisung zu hören, dessen Gebet ist ein Gräuel. Ich meine, deutlicher kann man es eigentlich gar nicht mehr formulieren. Vers 13. Wer seine Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Wohl dem, der Gott beständig fürchtet, wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück fallen. Wer sich abwendet von der Warnung, die wir ja heute auch verkünden, bereut, wie Christus sagt, sonst werdet ihr alle gleichsam, gleichwohl, wie alle anderen auch, umkommen. Wer sich da weigert, dies zu tun, der wird ins Unglück fallen. Das können wir alles natürlich nur dann tun, wenn Gott mit uns ist. Und so lesen wir in Epheser Kapitel 6, die Verse 10 und 11. Epheser 6 und die Verse 10 und 11. Zuletzt, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die listigen Anläufe des Teufels bestehen könnt. Vers 13. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Es geht nicht um unsere eigene Waffenrüstung oder nur um einen Teil der Waffenrüstung Gottes, nein, die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tage Widerstand leisten und alles gut ausrichten und das Feld behalten könnt, so steht nun an euren Lenden mit Wahrheit gegürtet und so weiter und so fort. Steht nun. Wir sollen nicht davonlaufen. Wir sollen stehen, feststehen. Wir sollen Widerstand leisten. Damit ist die Idee, vor Problemen davonzurennen, keineswegs vereinbar. 2. Thessaloniker, Kapitel 2. 2. Thessaloniker, Kapitel 2 und Vers 15. So steht nun, Brüder, und haltet fest an den Überlieferungen, in denen ihr unterrichtet worden seid, sei es durch Wort oder durch einen Brief von uns. Mit anderen Worten, haltet fest an den Lehren der Bibel, wie sie Gottes Kirche die ganzen Jahre, Jahrzehnte verkündet hat. Anstelle, dass man da jetzt auf dem Internet herumsurft und versucht, da irgendwelche Wahrheiten herauszufinden, die die Kirche Gottes ja nicht hat. Das ist der sicherste Weg in den Untergang. Der sicherste Weg. Nein, wir sollen feststehen. Wir sollen festhalten. Wir sollen den falschen Einflüsterungen Widerstand entgegenbringen. Und so hören wir uns jetzt zum Abschluss die Ermahnung von Paulus an in 1. Korinther Kapitel 16 und in Vers 13. 1. Korinther 16 und Vers 13. Wachet, steht im Glauben, seid männlich oder auch weiblich, fraulich, mit anderen Worten, was die Qualität einer Frau angeht. Seid stark, sagt Paulus. Lauft nicht davon. Verweigert denen, die Hilfe brauchen, die Hilfe nicht. Und vor allen Dingen, seht zu, dass ihr eure Probleme anpackt und wie wir gehört haben, schnell anpackt, nicht zu lange wartet. Denken wir wiederum an Sally, die weggelaufen ist. Meine Hoffnung war und ist immer noch die, dass sie zurückgekehrt ist. Zu dem Haus ihrer Eltern nehme ich einmal an. Meine Hoffnung ist, dass sie ihre Probleme angepackt hat. Meine Hoffnung ist, dass sie ihre Probleme gemeistert hat. Und wir alle müssen das tun.